Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Zmitz drin sind wir heute. Zmitz in der Schweiz, im Kanton Obwalden, am Wallfahrtsort vom Nationalheiligen Bruder Klaus. Und zwar in Flüeli-Ranft. Wir senden aus dem Hotel Pax Montana, das nach längerer Umbauzeit jetzt als Drei-Sterne-Hotel das ganze Jahr offen hat. Von hier, von Zmitz drin, kommen auch meine beiden Gäste. Heidi Wernli arbeitet als Heilpädagogin hier in Flüeli-Ranft in der Stiftung Juvenat. Das ist ein Schul- und Therapieheim. Sie ist SP-Kantonsrätin und lebt seit eh und je in der Nachbargemeinde in Kerns. Manches Jahr mit ihrer Patchwork-Familie und jetzt noch mit ihrem Mann. Ebenfalls von Kerns ist der Karl Imfeld. Er war fast 30 Jahre lang hier Pfarrer und Zentrum bekannt als Mundartforscher, Volkskundler und Dichter. Er ist 81 und der Nicht-Einheimischen ist er auch bekannt als Autor vom «Wort zum neuen Tag» auf DRS1. Karl Imfeld, Heidi Wernli, herzlich willkommen hier persönlich.
Danke.
Herr Limfeld, ihr seid hier im Kanton Obwalden eine bekannte Persönlichkeit, sei es als Pfarrer oder als Autor. Gredi Uise, sagt ihr, habe ich mir sagen. Heidi Wernli, ihr kennt ihn schon seit Kind. Was weiss man so, was sagt man so über Karl Limfeld hier rum?
Ja, was sagt man? Ich habe gerade ein Büchlein mitgenommen, das heisst «Himmel, Erde, Luft und Meer». Und ich will gerade am liebsten da etwas daraus vorlesen.
Also von wem ist das Büchlein?
Das ist natürlich von Karl Imfeld.
Also ich fange mit Literatur.
Ja.
Lyrik.
Ja. Wer? Ich? Du? Er? Sie? Was? Epper? Etwas? Was, wenn du? Er? Sie? Nicht wäret? Ich? Was?
Ja. Ich glaube, nicht so gut.
Für mich früher der Kaplan, dann der Pfarrer und dann später der Karri. Ein Begleiter in verschiedenen Stationen. Vielleicht hören wir nachher noch etwas. Aber Bücher geschrieben im Obwaldner Dialekt. Ich fange gerade auch noch mehr auf den Obwaldner, als ich sonst tue. Jemand, der früh angestanden ist, auch in der Kirche, der etwas anders war. Ich denke, das muss er dann sagen. Er hat vielleicht nicht nur Freude gemacht, aber er ist kritisch angeschaut worden. Er ist jemand, der aber immer näher bei den Menschen war.
Mhm. Karl Imfeld, was sagt ihr dazu?
Ja, wenn es Zeit ist, Zeit, wird es stimmen. Ja, es ist schon so. Man lebt ja nicht nur von Glanz und Gloria. Und das ist wie überall. Man kann es nie allen Leuten recht machen. Es gibt zwar solche, die wollen es allen Leuten recht machen, und können es mit dem überhaupt niemandem recht machen. Das ist einfach nicht möglich. Und dann ist ganz klar, wenn man kritisch denkt, und dann auch das Mal, als ich angefangen habe, in den 60er Jahren, dann war das da schon ein bisschen anreichend gewesen. Dann eigentlich ein anständiger Pfarrer hat sich so ausgerichtet gehabt, wie die Leute da gedacht haben. Das heisst, möglichst zurück, immer von früher. Und ich habe mir einfach gedacht, heute ist heute, früher war auch einmal. Und das morgen ist, das wissen wir nicht, da müssen wir daran arbeiten.
Also ich würde sagen, Anecken gehört einfach dazu. Das macht jemand auch spürbar, wenn er mal überfindet, nein. Fertig.
Ja, das ist ja so. Da kann man nicht einen an die Sonne rausstellen und danach kann man einer Regierung keinen Schatten. Je mehr das am Abend zugeht, umso länger. Und am Morgen ein.
Karl Limfeld, ihr habt auch Heidi Wernli schon als Kind kennt. Mögt ihr euch besinnen, was für ein Mädchen ist das Heidi gsi?
Ja, da kann ich jetzt nur rühmlich sagen. Ich bin hier auf Chems gekommen, als Kaplan an 62. Und da ist mir genau gleich gegangen wie zuerst zu Chur. Zuerst war ich 4 Jahre Vikar in der Domverein zu Chur. Und da waren wir 4 Vikar und der Pfarrer. Und da haben alle gesagt, wo ich gekommen bin, wo der Unterricht in der Schule verteilt wurde, dann ist also der Kindergarten, also 2 Klässler, 1 Klässler, das kannst du nicht einhaben. Und für mich war das gar kein Buss. Ich bin mir ganze Schar Geschwister, die um mich aufgewachsen, der Älteste war. Und für mich war das kein Problem. Und als ich hier auf Chems kam, das war zuerst, wo mir dann, ja, meine Aufgaben zugeteilt wurden, sind, dass mir der Pfarrer gesagt haben, du, die Kleinen kannst du nicht haben.
Erste Kommunion.
Und so hatte ich eigentlich dann die Kleinsten gehabt.
Und da war das Heidi dabei gewesen?
Da war das Heidi dabei, der 2. Klasse. Gell?
Erste Kommunion,
ja, 2. Klasse. Mhm. Und oben für die Sekundarschule, die hat auch niemand wollen.
Aber was ist jetzt das? Was ist jetzt das für eine gewesen, die Heidi?
Also das Heidi, das ist so, tat's mal so ein kleines Runderli, habe ich es.
Rund? Jetzt ist sie gar nicht mehr rund, jetzt ist sie sehr schmal.
Ja, einmal sicher im Gesicht. Ich hatte ein kleines Runderli in Erinnerung. Und es ist... Ja, überhaupt. Die Kinder sind alle zusammen sind wirklich sehr lieb gewesen. Ich glaube nicht, dass wir da Schwierigkeiten hatten. Und dann, das Heidi, ja, später, du bist viel bei uns hinten aus dem Tick gegangen, in der Kaplanie. Da ist jemand der Tarztrampe gekommen, hat noch 1-2 Bienen gehabt und sind schauen, was wir machen. Ich habe gute Haushälterin, die hat bastelt mit diesen Kindern. Und da sind die auch in der Tare gekommen. Also ich habe nur beste Erinnerungen.
Und ihr, Heidi Wernli. Ihr habt dann eben mit der Haushälterin, mit der Heidi Ketterer zu tun gehabt.
Helga
Ketterer, genau.
Ja. Aber ich glaube, die erste Begegnung war vielleicht in der ersten, 2. Klasse. Ich mag mich nicht so erinnern. Ich mag mich so an Bilder erinnern, die wir ausgemalt haben. Ich denke, der Sprung ist nach schnell weitergegangen, wo Helga das Turnen gegeben hat. Ich war im Turnen gewesen, ich war gerne im Turnen gewesen, und sie hat mich gefördert. Und das war so der Grund gewesen, warum ich den Pfarr oder Kaplanis, hat man damals gesagt, hat einfach ein bisschen ein- und ausgehen. Und das war für mich eine besondere Welt gewesen, eine andere als daheim.
Was war anders gewesen?
Das weiss ich nicht mehr genau, aber ich habe das Gefühl, es hat andere Bücher gehabt. Man hat ein bisschen anders philosophiert oder über Gott und die Welt anders oder geredet. Man hat, es sind so Räume gewesen, die mir Eindruck gemacht haben.
Also Zimmer, also Räume. Zimmer, Räume, Räume, ja. Ja, manchmal Mühe zu verstehen.
Oh, excuse, das ist so
bald. Ich tue ein bisschen nachfragen zwischen Ihnen.
Aber auf jeden Fall ist es so weit gekommen, dass ich meine erste Ferien, das muss ich jetzt wirklich sagen, die ich im Ausland verbracht habe, mit dem Pfarr und der Pfarrkirche hat geniessen. Und das war im Teacher. Ich mag mich an Riegelhäuser erinnern, ich mag mich an Rosettenfenster erinnern. Und die Kolleginnen und Kollegen haben schon gesagt, was, du gehst mit denen in die Ferien? Also gehst du eben ins Kloster?
Also mit dem Pfarrer und mit der Pfarrkirche?
Ja, das war ein bisschen unüblich für diese Zeit. Und ich habe es genossen wie verrückt. Ich glaube, da ist jemand im Moment daneben gestanden, und das bist auch du gewesen, und mit der Helga zusammen, die mich auch noch in eine andere Welt geführt haben.
Die Helga Ketterer ist jetzt mehrmals vorgekommen.
Ja.
Das ist eure...
Ist mein Haushälter.
Haushälter, und die ist seit 1962 bei euch.
Ja, das stimmt.
Also 50 Jahre?
Ja.
Und nachdem ihr pensioniert worden seid, seid ihr auch zusammen aus dem Pfarrhaus rausgezögelt und jetzt in eine Maisonette-Wohnung in Kern. So jetzt ist sie nach wie vor eure Haushälterin.
Ja, das hat sich eigentlich ergeben. Sie ist aus dem Schwarzwald, gerade an der Marie, und hat eigentlich ihre Verwandten dort und in ganz Deutschland zerstreut. Und das ist natürlich auch die Frage für sie, wo soll sie jetzt hingehen?
Also im Alter?
Im Alter, oder? Ja. Und dann sind wir einig geworden. wir machen das und sie können bleiben. Und jetzt sind wir halt immer noch da.
Aber es ist ja auch eine spezielle Lebensgemeinschaft. 50 Jahre zusammenleben im gleichen Haushalt. Sie kochen, sie putzt, sie macht alles.
Ja. Vor allem sonst noch allerlei Zeit. Ich hatte Athen. Übrigens, die Reise, da war unser Vater auch dabei.
Das weiss ich nicht mehr.
Kannst du dich nicht mehr erinnern. Und da haben wir ein Auto gehabt und einen Platz frei, einen leeren Platz. Und dann haben wir überlegt, wer könnten wir jetzt da den kurzen Weg mitnehmen, der frei wäre. Und dann ist, glaube ich, die Helga auf die Tisch. Man könnte jetzt doch das am Heidi sagen. Und das hat da Platz. Und da, so haben wir es dann mitgenommen. Wir sind... Ja, gerne. Also, wir sind in Bad Liebenzell gewesen, Wälderstadt, Bad Liebenzell dort. Und das, was du dich erinnerst, ist vor allem Kalf. Wahrscheinlich dort mit diesen vielen Riegelhäusern.
Mhm. Ja. Ihr seid von 1969 bis 1996 eben Pfarrer gewesen in Cairns. Ja. Nachher habt ihr ein wunderbares Buch geschrieben, und zwar «Volksbräuche und Volkskultur in Obwalden». Und jetzt sind wir ja eben hier zu Flüeli-Ranft. Und ihr seid eben ein Fachmann für Volkskultur. Das Flüeli-Ranft war die Wirkungsstätte vom Bruder Klaus, Niklas von Flüe, der hier als Einsiedler gelebt hat, quasi eben der Nationalheilig. Ja. Was ist denn speziell an diesem Flüeli-Ranft hier?
Ja, das Flüeli hat schon seine Bedeutung und eben vor allem durch den Bruder Klaus. Und man schätzt den Bruder Klaus nach meiner Meinung ein bisschen neben seiner Wirklichkeit. Also er ist 1487 gestorben und von den Leuten sofort als Heiliger verehrt worden. Heiligsprechung hin oder Herzpapst, da haben da nie dazu zu sagen.
Da machen die Obwalder, wie sie wollen.
Ja.
Machen die Obwalder sowieso ein bisschen, wie sie wollen.
Gerne, ja. Und dann ist dann 1947, zu dem Jubiläumsjahr, ist er dann, also nach dem Krieg, ist er dann heilig gesprochen worden. Es war eigentlich eine überflüssige Sache gewesen, aber dann hat der Kaplan, der Wallfahrtskaplan, der Werner Thurr, hätte natürlich den Bruder Klaus bekannt machen und hat vor allem im Seiteitschen Ruhm umeinander, aus Rheinland ab, Bayerischen und so, hat er Vorträge gehalten, damals Lichtbildervorträge, und hat für den Bruder Klaus geworben. Und im Teitschen aussen ist er dann mit dem Gedanken gekommen, dass sie ein Friedensheiliger, weil er den Stanzer Frieden 1481 in den Stand gebracht hat. Und das war eigentlich nicht eine Frömmigkeitsangelegenheit, aber ich kann jetzt hier nicht die ganze Geschichte
wiederholen. Ja, das ist ein bisschen lang, ja, aber es ist eigentlich eine spannende Figur.
Aber es wäre also da, jetzt nur auf dem, den Bruder Klaus charakterisieren, das denke ich, ist furchtbar schmal. Denn die Figur und der Mensch, die Persönlichkeit, das hat viel größere Tiefe. Auf einmal war das ein sehr intelligenter Mann, ein versierter Politikkenner. Er hatte Besucher praktisch aus dem damaligen halben Europa. Also von höchsten Stellen, zum Beispiel der Herzog Sigismund von Österreich, der hat sogar zweimal einen Gesandten angeschickt und seine Meinung einholen. Durch das ist dann der Frieden mit der zwischen Habsburg und Eidgenossen stand schon ein Frieden. Aber jetzt kommt sein Rezept. Er hat gesagt, Fried ist allwegen in Gott, wann Gott ist der Fried. Und da kommt er jetzt auf den Kern. Sein eigentliche Anliegen, das war die Gottsuche. Und das Einigwesen hat er das genannt. Also wer bin ich für Gott? Wer ist Gott für mich? Und das sagt ihr mir, ob das heute ein aktuelles Thema auch noch gäbe für den Mann.
Mhm. Er hat das ganz konsequent durchgezogen. Er hat seine Familie verlassen, 10 Kinder. Als er gegangen ist, war das kleinste Kind ein Baby. Er wollte eine Pilgerfahrt machen, ist aber nicht weit gekommen. Er ist dann da geblieben, schlussendlich.
Ja, zurück.
Und er hat auch Kritiker gehabt, die gefunden haben, also, excuse me, man verlässt nicht Frau und Kinder hocken.
Das stimmt. Man hat uns zuerst eigentlich als Spinnig ausgelegt. Aber er ist ja nicht, weiss Gott, wohin davon. Er war auf seinem eigenen Boden im Rampf unten. Das war sein eigener Boden, wo er wieder zurückkam. Und zum anderen ist das hier von seinem Wohnhaus ab, ist das 10 Minuten. Da oben hoch ab, ins Doppelappen. Und die Kinder hatten Zugang zu ihm, die Frau auch. Also, es ist also nicht so, dass er sich jetzt hier abgesperrt hat. Das Einzige, was er geschworen hat, als er zum Haus ist, ist, dass er nie mehr über die Schwelle in das Haus hineingeht. Und übrigens, nachher hat er gesagt, er betrachtet es als eine der ganz grossen Gaben Gottes, oder, ja, dass er mit dem Einverständnis von der Frau dürfen gehen und von den Kindern.
Hat auch das etwas gekostet? Ja, ich denke, das ist ja vielleicht auch ein der andere Teil. Die Dorothee ist lange Zeit zu kurz gekommen. Also, mit
also jetzt redet er von der Frau, von der Frau von Niklaus von Flüe.
Genau. Ja. Wenn, das muss eine starke Frau gewesen sein. Und ich denke auch, die hat vielleicht nicht einfach am Anfang Ja gesagt. Sie hat vielleicht schlussendlich auch keine Wahl gehabt, Ja oder Nein zu sagen, weil wenn Gott etwas eingibt in dieser Zeit, ist das sicher stärker, als sich müssen oder dürfen durchzusetzen. Und jetzt gerade Junge, dort, wo ich arbeite, die haben schon ein paar Mal gesagt, wenn das wie deine Mieche so gehen von so vielen Kindern oder ein, das, oder überhaupt, so einen Weg zu gehen, das ist ein Spinner. Und das hast du vorhin auch gesagt. Denken, die haben das schlussendlich miteinander abgemacht. Aber da müssen zwei starke Personen auf dem Weg sein. Und Dorothea war sicher eine starke, dass sie das können. Und die Kinder, das habe ich dann noch nachgelesen, die Ältesten waren schon älter. Die waren damals erwachsen, die Ältesten, und haben sicher dann auch miteinander zu den Jüngeren geschaut.
Aber immerhin seit 1400 irgendetwas ist der Mann hier ein Thema. Und wenn man da herkommt auf das Flüeliland, es ist ein spezieller Ort.
Ich finde auch. Ich finde auch, es gibt immer Personen mit einer Ausstrahlung, mit einer anderen Kraft. Und da gehört er für mich auch dazu. Für mich hat das Flüeli auch eine besondere Bedeutung. Ich mag mich als Kind erinnern, das war vielleicht in der Schulzeit einmal, da ist man da angepilgert. Für uns war es jetzt nicht einfach, zu pilgern, da an ist das, was uns fasziniert hat, sondern der Weg da. Wir dürfen mal in der Nacht zusammen laufen. Wir sind die Schlucht ab und die Schlucht auf. Es war ein bisschen spannend, wir haben viel geredet zusammen. Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, ich bin jung schwanger geworden, unverheiratet, in einer schwierigen Zeit für mich damals als Lehrerin. Wir haben angeschaut.
Also die Leute aus dem Dorf?
Aus dem Dorf, das haben sie dort noch nicht gewusst, aber ich habe gewusst, das ist ich das bekannt gebe, ist das nicht eine einfache Geschichte, weil in einem katholischen Ort als Lehrer ist man verheiratet, wenn man ein Kind überkommt. Und ich habe gewusst, das wird nicht so sein. Ich werde dann nicht verheiratet sein. Und bei dem unter anderem einmal ist ein Tag spazieren im Frühling, bei der Kapelle rauf, habe so abgeschaut und habe gefunden, Kind, du musst auf die Welt kommen. Es ist so schön, da hinzuschauen. Und ich glaube, das ist das Wunderbarste, was mir passiert ist, dass das Kind dann auf die Welt kam, ist auch heute da.
Wie war es denn für euch gewesen, eben in diesen Jahren, wo ihr knapp über 20 war und allein mit einem Kind als Lehrerin in Kent?
Ich war ja nicht immer allein. Ich hatte ganz viel Unterstützung, auch zum Beispiel von meiner Mutter. Es war auch nie ein Thema. Du musst jetzt heiraten. Man hat nicht gemoralt. Man hat meinen Weg machen lassen. Ich hatte Unterstützung von Freunden. Der Vater war auch rum. Es war ein Auf-und-Ab-Thematik mit vielen Emotionen. Es war aber auch der Karri war rum, der im Schulrat für mich ein gutes Wort gesagt hat. Also, ja, weil ich war im Moment kein Vorbild gewesen. Das war so in dieser Zeit. Aber es hat sich dann beruhigt, die Situation. Und ich denke, man hat das dann auch akzeptiert, schlussendlich, dass da Frau so auf der Weg ist. Unverheiratet.
Es war ja dann auch ein bisschen Mode, dass Frauen alleine Kinder haben.
Ja, in Obwalden war das nicht so Mode.
Das war ein kleiner Vorreiter. Ihr habt euch später als SP-Kantonsrätin sehr auch für Frauenthemen eingesetzt. Mhm. Ja. Wie seht ihr es heute?
Wenn ich jetzt aber schnell zurückschaue, jetzt bei der Kantonsrätin, eine Vorstoss, wo man eigentlich heute noch Freude macht, wobei es hat dann nicht geklappt, hat mit dem Thema ein bisschen zu tun, war 5 Tage Vaterschaftsurlaub. Und das ist etwas, was wir im Kantonsrat durchgebracht haben, weil wir gefunden haben, oder ich habe immer gefunden, auch der Mann muss sich die Zeit nehmen. Es sollte ja viel länger sein, aber es war das Maximum, das wir dort aushandeln konnten. Und der Kantonsrat hat das schlussendlich angenommen. Das war eine Freude. Und dann hat es aber eine Abstimmung gegeben, und dann ist es abgelehnt worden.
Kanton Obwalden. Ich möchte... Ui, habe ich etwas Falsches gesagt?
Halt.
Ui. Bitte, Karl Imfeld hat das Wort.
Also, so bremsig. Es ist nicht alles durchgekommen, noch manches anderes auch nicht, gell, Heidi?
Genau.
Wo man gerne hat, wenn es durchgekommen wäre. Aber so hinterwäldlerisch sind wir jetzt so bald nicht, wie so meine ich.
Ich möchte einen kleinen Sprung zurück machen, Karl Imfeld. 1931 seid ihr in Sarnen auf die Welt gekommen.
Ja.
Das ist doch schon eben 81 Jahre her. Was war das für eine Zeit gewesen?
Oh.
Eure Zeit, eure Kinderzeit.
Das war eigentlich eine sehr bescheidene Zeit gewesen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wo ich mich besinnen kann, also ich bin der älteste von 8 Geschwistern. 2 sind gestorben, 6 leben noch. Und da habe ich natürlich schon Erinnerungen von der Familie, wie sie gewachsen ist. Es war allemal schön, wenn die Grossmutter gekommen ist und gesagt hat, man soll ich schauen, im Schäsel ist ein kleines.
Im was?
Ein kleines.
Schäsel.
Moment, ich tue gerade übersetzen.
Danke.
Ein kleines Kind. Heute heisst das auf Deutsch Baby.
Das ist klar, aber im Schäseli...
Aber Baby hat damals geheissen, wenn man Finger hatte, wenn man hier rumgeht ist und das Knäufchen schlüpft.
Aber gut, aber also, das Vordere habe ich nicht verstanden. Im Schäseli?
Schäseli?
Ja.
Ja, das war der Stubenwagen, gewesen, so ein Korbwagen mit einem Gestell drauf oder so ein Pickel drauf. Und oben dran war dann ein Vorhang, gewesen, so abgegangen ist.
Gut.
Da drinnen ist dann eins der Geschwister, da haben wir geschaut. Wenn es dunkle Haare hatte, bis fast schwarze Haare, war es ein Mädchen. Wenn es ein Blonder war, war es ein Bub.
Das heisst, ihr seid ein blonder Bub. Ihr seid der älteste von 8 Kindern.
Ja. Und jetzt ist die Familie langsam gewachsen. Der Vater war Fabrikarbeiter. Und hatte damals 70 Rappen Stundenlohn, Arbeitszeit 72 Stunden in der Woche. Das war das ganze Einkommen gewesen, zuerst einmal. Dann haben die Eltern doch, also ja, schier auf Hals und Beinbruch, ein Haus gekauft, das Alts. Und da sind wir dann umgezogen und in diesem Haus war ein Lädeli gewesen. Also so eine Spezereihandlung war das angeschrieben gewesen. Das waren Lebensmittel gewesen und so tägliche Bedarfsartikel, also von der Nähseide, kann mich noch erinnern an das schöne Ding, da das Schächtel, wo die drin waren, in allen Farben. Und dann Knöpfe hat man gehabt. Die Mutter hat sogar Hemmelstoff gehabt. Verwerkte Hemmel und Sonntaghemmel, wo ab der Rolle auch verkauft worden ist. Also, und dann Papeterie-Sachen, Schreibzeuge, so. Einfach alles, was man so gebraucht hat. Und das hat dann auch wieder ein bisschen etwas dazu gebracht. Laut Kassenbuch vom ersten Geschäftsjahr von der Mutter hat sie in diesem Jahr 700 Franken Umsatz gehabt. Stell dir das vor.
Und ihr habt ja mitgeholfen als Laufbub.
Ja, das ist schon nicht nur als Laufbub. Sag mal, ich kann mich so erinnern, in der 2. Klasse, da hat der Vater gemerkt, dass man 2 Hände hat. Und da ist man natürlich herangeholt worden, man musste mithelfen. Da hat niemand gefragt. Kinderarbeit ist ein dummes Geschwätz. In dem Sinn. Weil ein Kind heute überhaupt fast niemand darf anrecken und niemand machen. Daheim zu helfen, das war selbstverständlich. Die Tante Anni hat einem beigebracht, wie man Garten jätet. Das war eher ein Unglück. Und daneben sind noch andere so kleine Sachen gewesen, wo man langsam gelernt hat. In der zweiten Klasse hat mir der Vater gelernt, Holz zu spalten. Hat mir dann die schöneren Dotzen, die keine Estrick hatten, zurückgelassen. Und ein Bieli gekauft, ein kleines. An dem hatte ich zuerst eine riesige Freude gehabt, dem Bieli. Aber bald einmal hätte ich lieber gewusst, dass bei der nächsten Weihnachten das Christkindli das Biel wieder mit umnimmt. Weil man halt einfach fast einfach in der Freizeit nach der Fach gewesen war. Der Vater hat nämlich Holzteil gekauft von den Bürgern. Er hat einen Teil Holz gut, 3 Kubik. Und dann hat er das gekauft, er hat es gefräset und gespalten und als Scheitli wieder weiter verkauft. In der Häufele war, die ich dann selber holzen konnte. Und dann hat man die in Säckweise oder auch in einer grossen Karre hat man die scheiterweise verkauft. Das ist jetzt, sind wir schon wieder da. Es hat wieder einen Zusatz, einen kleinen Zusatz in Amt gebracht. Die Familie ist gewachsen, also hat man wieder müssen schauen. Also von 7 Batzen ist man stundenlang, wäre man nicht weit gekommen. Also man hat sich mit allem gewehrt und wir Kinder, vor allem wir Buben sind dann schon sehr früh eingebunden worden und später die Mädchen auch. Die haben schon früh gelernt, in der Haushaltung mithelfen. Und bei uns ist das auch Abwaschen, Gemüserist und so Sachen, das haben wir können.
Ich werde das Thema gerade aufnehmen, Heidi Werni, ihr seid Heilpädagogin, ihr seid hier im Juvenat, im Schul- und Therapieheim, ein anerkanntes Schul- und Therapieheim. Ihr arbeitet mit Jugendlichen und gerade der Punkt vom eine Aufgabe haben, ist bei euch auch ein wichtiger Punkt. Mhm.
Es sind Jugendliche hier im Juvenat, die aus irgendwelchen Gründen es ganz schwierig bekommen haben in der Schule oder es ganz schwierig geworden ist auch daheim oder in der Öffentlichkeit. Und es sind Oberstufenschüler, es sind Jungs. Es geht dann auch darum, einfach wieder auch Fuß zu fassen. Und vielleicht ist ein Teil, wo du sagst, Kari, so einen Ablauf, auch dürfen mitschaffen. Wir haben vielleicht im Moment daheim zu wenig Arbeitsmöglichkeiten. Du sagst auch, man darf fast nicht mehr anlängen. Man kann nicht mehr raus, man kann sich zu wenig bewegen. Es ist auch ein bisschen gesellschaftliche Erscheinung. Und dann gibt das Jungs, und es ist in der Pubertät, ich finde das die ganz, ganz schwierigste Zeit, oder es ist eine ganz schwierige Zeit, so in einer Phase drin, wo man manchmal auf einem Grad läuft, und wenn man Glück hat, geht man auf die guten Seiten runter, und manchmal hat man Pech, und man geht wirklich auf eine Seite runter, wo es noch ganz schwierig ist, wieder raufzukraxeln. Ich finde es noch schön, ich habe es nämlich mitgenommen, das Juvenat hat so symbolisch so einen Haken, Karabinerhaken, wo auch so ein bisschen symbolisch zeigen soll, es ist eine Schule, es ist eine Institution, es ist eine Anerkannte vom Kanton, vom Bund, wo kann die Möglichkeit geben, sich irgendwo wieder zu heben und wieder Halt zu finden, auf den Weg zu kommen. Und die drumherum arbeiten, das sind Sozialpädagogen, Pädagoginnen, Teilpädagogen, Pädagoginnen und alle Leute, die dort arbeiten, sind etwa 40 Leute, die da probieren mitzutragen. Ich denke, ganz wichtig ist ein gutes Team, das wir auch haben, dass wir mit grosser Wertschätzung auch wieder an die Jungs anzugehen, dass sie wieder daran glauben, dass sie auch etwas können, sei es jetzt in den schulischen Themen, wo ich vor allem arbeite, oder einfach in der Lebenstüchtigkeit.
Also die tut vor allem unterrichten?
Ja, ich bin in der Schule tätig. Und dann kommen, das sind Begabte, das sind normalbegabte Schüler, zum Teil hochbegabte Schüler, die irgendwann den Rang nicht mehr gefunden haben. Und auch den Glauben an sich selber, dass sie etwas können. Und bei uns ist dann, ich glaube, der ganz wichtigste Teil ist die Motivation, ihnen die wieder zu geben, an sie zu glauben und ihnen zu schauen, wo sind die Stärken, wo kann man wieder anfangen, auch nachher schlussendlich einen Schulstoff aufzuarbeiten. Es geht ja dann um Mathe oder es geht um Deutsch. Mir hat letztes Mal ein Schüler gesagt, sieh mir mit diesen Verben. Immer muss ich die Verben, also ich kann richtig anfangen, Bauchweh von diesen Verben. Blöderweise hat er wirklich am nächsten Tag noch eine Grippe gehabt. Eine Grippe. Aber es geht darum, mich ohne Verben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren, oder Mathe geht es dann schlussendlich nicht. Es kommt eine Berufsschule, sie wollen eine Anschlusslösung. Wir haben einen Auftrag von den Eltern, einen Auftrag auch von den Zuweisern, dass, dass sie schlussendlich können wieder ins Leben rausgehen. Und vielleicht dürfte ich da noch etwas dazu sagen. Es hat etwa 30 Betriebe im Kanton Obwalden, die Hand bieten, wo die Jungs auch dürfen, mal arbeiten, wo sie dürfen lernen, am 7. Uhr an einem Ort zu sein, etwas durchzuheben und vielleicht dann auch eine Unterstützung oder eine Anerkennung bekommen, dass das wieder geht. Und da ein grosses Kompliment an dich.
Sehen Sie, die Obwalden sind doch nicht so hinter sich.
Nein, das wäre...
Das Darf ich da noch etwas sagen? Das wollte ich eigentlich so nicht sagen. Ich finde, in Obwalden sind ganz viele Ideen auch oder Strömungen, die sehr offen sind, offen auf den Rest, sage ich jetzt mal, von der Schweiz. Und ein Beispiel für mich ist wirklich auch die ganze Bildungspolitik. Ich glaube, wir sind sehr früh dran gewesen, da gut hinzuschauen, da Vorreiter, würde ich sogar sagen, sind wir zum Teil gewesen, wo manchmal andere Kantone von aussen, wie grosse Kantone, gesagt haben, was, das habt ihr schon? An dem können wir erst jetzt umdenken. Also das ist schon...
Sie hören es persönlich auf der RS1 aus dem Hotel Pax Montana in Flüeli-Ranf. Ihr habt jetzt gerade Heidi Wernli gehört. Sie arbeitet hier im Flüeli als Heilpädagogin mit Jugendlichen, ist Mutter und Grossmutter. Und da ist oder Karl Imfeld. Er ist pensionierter Pfarrer und Kenner von den Obwaldner Brüchen und Dialekten. 81 ist er. Ihr habt als junger Bursch, aber jetzt vorhin beschrieben, als Kind, sehr in dieser Familie drin gewesen, seid mitgezogen worden, habt mitgearbeitet dort. Und nachher seid ihr ins Kollegium gekommen. Dort ist es nachher für euch ein bisschen schwierig geworden.
Ja, da wären wir, also es wäre eine lange, lange Geschichte, da wären wir aber am Abend noch da. Machen wir es kurz. Es war dann eine Frage gewesen, ja, was soll aus mir werden, oder was will ich, oder was hat ich Interesse. Und ich hatte sehr gute Schulnoten. Und habe mich dann angemeldet für das Gymi Zahner. Das ist das mal, das Kollege hat mir dem gesagt. Es war ein Gymi, ein 8-Jähriges bis zur Matura. Und dann bin ich dort in das Gymi eingetreten. Ich war aber extern und da hat es noch intern gegeben. Der Platz in den Klassenzimmern war sehr beschränkt, 20 Sitzplätze. Und wo halt ein Externer drauf gesessen ist, konnte kein Interner können sitzen. Der Interne hat aber das Kostgeld eingebracht, Pensionsgeld und das Schulgeld. Und wir mussten nur 50 Franken zahlen am Kanton. Der hätte für die ganze Infrastruktur der Schule müssen erhalten. Und so sind wir Externe, seit dann ist nicht sehr beliebt gewesen. Wir sind 7 Externe gewesen, am Ende von der zweiten Gymi war noch einer gewesen. Ins andere hat man nicht gerade sehr lobend entlassen. Und so bin ich dann, rausgekommen.
Rausgeschossen hat man nicht?
Nein, nicht geschossen. Nein. Das ist viel subtiler gemacht worden. Man hat einem einfach in 2 Jahren beigebracht, dass man so blöd ist, dass man ja nicht... dass man nicht im Stand ist, zum Beispiel Latein zu lernen. Da habe ich aber eine gute Hilfe gehabt. Die Mutter, Grossmutter, wir haben ihr Gott gesagt. Das ist ganz eine gescheite Frage gewesen. Das war insgesamt 6 Jahre in der Schule gewesen. Und da habe ich meine Latein-Bücher alle heimgebracht und habe ihr die gegeben. Und sie hat mich die Wörter und Grammatik abgefragt. Ohne ein Wort zu übertreiben. Es wäre mir manchmal lieber gewesen. Bei den Testprüfungen, bei der schriftlichen Grossmutter wäre mir im Platz gesessen, weil ich sicher gewesen wäre, dass sie das erkennen.
Also gut, man hat euch den subtil rausgefördert, ja, unter dem Motto, der ist einfach nicht gescheit genug.
Ja, man ist nicht gescheit genug. Und dann, durch einen Zufall, bin ich dann auf Altdorf hineingekommen. Und dort war ein 7-jähriges Gimmick gewesen. Ein bisschen Strauber, aber das verlorene Jahr habe ich dort wieder aufgeholt. Und dann habe ich dort das Alto auf Matura gemacht und bin von der Matura nachher habe mich dann erst entschieden und dann habe ich mich für das Theologiestudium entschieden und bin da in ein Seminar auf Chur. Das war also das Priesterseminar vom Bistum. Und dort habe ich dann 5 Jahre lang Theologie gemacht.
Und dann seid ihr immer gleich gescheit genug gewesen?
Ja, für das ist dann wieder gegangen, ja.
Hey, die Werli, wenn zu euch kommt, zu eurer Kindheit, ihr habt einen grossen Brauch gehabt in der Kindheit. Euer Vater ist sehr jung gestorben. Als ihr 5
seid. Ja. Ja, ich denke, das war eine kurze Kindheitszeit bis 5. Es war in Sisikon. Und dann ist der Vater gestorben an einem Herzinfarkt. Es war ein schneller Tod und eine ganz schnelle Umstellung in einer Lebenssituation. Wir sind jetzt zurück auf Kerns, weil die Mama eine Kernserin war. Wir sind auf dem Bauernhof, wo sie selber aufgewachsen ist. Und dann hat das so eine Grossfamiliensituation gegeben. Ich denke, dort ist so zuerst mal auch mein Leben. Also auf der einen Seite habe ich gemerkt, das Leben läuft nicht nur rund. Das normale Familiengefühl kann ich gar nicht mehr können. Aber auf der anderen Seite dürfen wir eine Grossfamiliensituation erleben. Die Mama ist arbeiten. Sie hat einen finanziellen Beitrag geleistet. Damals hat man nicht viel bekommen. Das war eine kleine Weite- und Waisenrente. Ich hatte noch einen Bruder, der 4 Jahre jünger war. Und sie ist damals in die Hütli arbeiten, zu Fuß von dem Juikapp. Ich weiss nicht.
An Hütli?
Hütli-Fabrik. Ja. Das sind damals in Sarne. Sie sind damals viele arbeiten. Und das war ein langer Weg, den sie da auf sich genommen hat.
Sehr hat, 1,5 Stunden.
Ja. Zu Fuß, runter und dann wieder heim. Ich denke aber, von der Familiensituation hat mir das viel mitgegeben. Mit diesen verschiedenen Kindern. Das sind meine Cousinen, die dort auch aufgewachsen sind. Und der Grossvater als die nächste oder obere Generation.
Die habt nachher später, wo ihr eben eine Lehentochter hattet, die Lea, habt ihr nachher euren Glücksfall Sepp lernen kennen. Und der hat 2 Kinder mitgebracht. Und dann habt ihr schlussendlich dort die Patchwork-Familie gehabt. Noch zusätzlich mit einem Pflegebub.
Ganz genau, ja. Ich will fast schnell zurück irgend so in eine Phase rein, wo ich das Gefühl hatte, ich will mal 12 Kinder mit Josephine Baker. Das habe ich Ihnen, glaube ich, gesagt. Und habe mir damals überlegt, aber wie schaffe ich das 12 Kinder? Ich kann nicht im Besonderen gut, weil das ist ja eine Sängerin, eine Tänzerin gewesen.
Und man muss ja reich sein für
man 12 Kinder. Man muss reich sein, haben. So an einer Begabung rumgestudiert. Und das ist mir... Ausser, ehrlicherweise muss ich wirklich sagen, ausser der Spagat, wo mich dort etwas Besonderes dunkt hat, wo ich auch noch bei der Helga gelernt habe.
Bei der Helga Ketterer, bei der Pfarrköchin.
Genau, da ist mir nichts so im Besonderen in den Sinn gekommen. Mit einem Spagat kann man nicht eine 12-köpfige Familie ernähren. Wobei der Spagat ist mir dann immer wieder zu gut kommen, halt das Leben, das vielfältig ist. Dann mit dem Sepp zusammen, der Lea zusammen, wo der Sepp die 2 Kinder noch dabei hatte. Das ist nicht nur um die Liebe gegangen zu dem Mann. Es war auch zu wissen gewesen, da kommen 2 Kinder dazu. Sind gerade schon 3 Kinder. Und das ist eine Entscheidung zu dem, wo ich von ganzem Herzen ein Ja gesagt habe. Ich wusste, ich will das. Das schaffen wir miteinander. Und dann noch ein Pflegekind dazu zu nehmen. Also 4 Kinder. Und probiert haben, mit allen Ausseneltern auch den Kontakt zu behalten, eine Wertschätzung zu haben, auch einen respektvollen Umgang, eine Tür, die immer offen war, auch für die Ausseneltern, trotzdem dürfen eine Familie sein. Sogenannte, eben nicht ein Flickwerk, Patchwork, ist wirklich nicht ein schönes Wort, es ist so ein Flickwerk, aber ich finde, es ist ein guter Teppich geworden, wo wir so auf den Weg gegangen sind.
Ein dicht gewobener Teppich. Ja. Karl Imfeld, im übertragenen Sinn, eben, sie hat den Spagat gut können. Was habt ihr als Pfarrer besonders gut können?
Als Pfarrer? Ja, das weiss ich nicht. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, da müsst ihr die Leute fragen. Also, was mir immer sehr daran gelegen war, das ist auf einmal aus der Situation der Gemeinde raus, die Staatsmann furchtbar zerstritten war, politisch und Krach, politischer Krach durch die Familie, durch und alles Mögliche. Es war also eine sehr versplitterte Situation. Und von einem schauen, hier ausgleichend zu wirken. Und da hat es für mich eine Faustregel gegeben, alle gleich zu halten. Also, ob es der Landammen ist oder ob es einer ist, der damals mal im Spittel, das war das Armenhaus, war, oder ob das irgendjemand ist. All, was der Landammen zu gut hat, hat der im Spittel auch zu gut. Was dem Spittel nicht überkommt, kommt der Landammen auch nicht über. Also, das ist mir sehr oft, ist mir, oder viel, ist mir das übel genommen worden, weil sich die einen gedacht haben, ja, sie sollte doch ein bisschen vorzüglicher behandelt werden. Also, das war ein Grundsatz gewesen. Dann ist natürlich auch so eine grosse, weitläufige Gemeinde, wie es ist. Man hat viel Kontakt gebraucht. Ich habe Kontakt vor allem über die Kinder und über die Schule mit den Eltern bekommen. Vor allem schon sehr früh mit den jungen Eltern, durch die und zwei Klässler damals. Und das war von grossem Vorteil gewesen. Mit diesen jungen Leuten hat man allerlei in Gang bringen, wo die Eltern dann wieder weniger frei hatten daran. Aber das war gleich gewesen. Ich habe einfach weder links noch rechts geschaut. Ich habe einfach gedacht, da müssen wir eins schauen, wie kommen wir mit mir voran. Das ist das eine. Und das andere, für Kenz, mich sehr wichtig gedacht, und bei Ives bis heute nicht, ich habe immer größten Wert darauf gelegt, wie Gottesdienst gestaltet werden. Und dass die Leute, die sind damals noch ganze scharweise gekommen, Kirche voll, das war nicht anders gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, die Leute, die da sind, die haben das Recht darauf, dass sie hier nicht nur einfach wir in den Gottesdienst abwarten, sondern dass sie etwas mitbekommen und dass sie sich da in dieser grossen Gemeinschaft wiederfinden. Mhm. Das war so ungefähr das. Der Rest war der Religionsunterricht. Da habe ich mir einfach, ja, sag mal, eine natürliche Begabung, glaube ich, könnte man sagen, gell, Heidi, zu nutzen gemacht, dass die Kinder mit Freude gekommen sind und das, was ich ihnen zu bieten gehen und sagen, dass sie das auch mit Freude mitbekommen.
Ihr habt vorhin eben die Predigten angesprochen, Gottesdienste. Heute sind die Kirchen zunehmend leer. Und ihr habt eben gesagt, ihr müsst während ab und zu aufboten, dass ihr noch das Kränz aushelfen müsst, ihr dürft gar nicht mehr so gern.
Ja, es ist heute, wenn ich einen Sonntagsgottesdienst eines zwischen ihnen das Kränz wieder habe, schon ein wenigs hinterher schauen.
Ein was?
Wenn ich da ein wehliches, ein armseliges Hindern schaue. Ich glaube, ich muss dieser Dame nächstens, sobald er Wörterbuch in die Hand drücken.
Ja.
Also, hinterher schauen, wenn ich jetzt so sehe, früher sind da 600 oder mehr drinnen gewesen. Und wenn ich heute hinterher schaue, sind es vielleicht noch 100, 120. Manchmal
ja, aber das ist ja noch viel.
Ja, aber das sieht der Look aus in so einer grossen
Look sieht es ja aus. Was denkt ihr, was ist der Grund, warum gehen die Leute nicht mehr zu predigen am Sonntag? Ist es Desinteresse an der Kirche, Desinteresse an Religion, an Gläubigkeit?
Nein, was es genau ist, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt so das Leben durchschaue, wenn ich zuerst gesagt habe, der Vater mit 7 Batzen Stunden lassen, und wir alle probieren etwas dazu beizutragen, man hat das Leben gehabt. Man war nicht eigentlich arm gewesen. Ich habe eine Mutter gefragt, was arm Leute sind. Und dann hat sie gesagt, wir sind keine arm Leute sind die, die jammern. Also, und ich glaube, es ist, man muss jetzt aufpassen, dass man einfach jetzt die Schuld, dass die Leute wegbleiben, einfach irgendwo hingeschoben wird. Mhm. Ein ganz grosser Teil, das darf man auch eigentlich sagen, wenn es andere Leute hören, ist das Problem in der Kirche rein selber gemacht. Durch das, dass die Kirche meint, das heisst nicht, Kirche wären wir ja alle miteinander, auch die einfachen Leute, aber die Kirchenleitung, dass sie meinen, die Welt sei genauso gross wie die Mauern um den Vatikan herum und die Mauern sind mordsmässig dick. Also scheint ist das, dass die ewig nur in der Vergangenheit leben, immer retour schauen, Angst haben um ihr Geschäft Und anstatt dass man das auftut und dass die Kirche grosszügig wird, Menschen leben lassen. Und nicht die einen sagen, also, du bist wegen dem nicht willkommen und du wegen dem nicht, du lebst so nicht, wie mehr sagt, und der andere macht dieses nicht. Sondern, dass man Menschen nimmt, wie sie sind. Jeder Mensch hat Schicksal. Jeder Mensch ist in irgendeiner Situation im Leben, weil er nicht unbedingt allein gemacht hat, alleine. Da sind wir gleicher Meinung.
Ja.
Und dass man das anerkennt und zuerst einmal sich um die Menschen annimmt und nicht zuerst fragt, was hätten die alten Männer zu Rom unten gern. Das. Gut.
Eine Grosszügigkeit gegenüber den Menschen, ja. Aber die Eventkultur, die nachher in den Kirchen stattfindet, das kann es ja auch nicht sein.
Nein.
Und noch ein bisschen Rockmusik, und noch ein bisschen von diesem, und noch ein bisschen von jedem.
Eben, doch, das ist jetzt, das sind wieder heutige Fehler von heutigen Leuten, die in der Kirche tätig sind, einfach fair, dass sie ums Verrotten einig sind, müssen also aufgeschlossen, modern sein, mit Klampfe und mit Trommel und Schlagzeug und weiss Gott was alles und mit allem möglichen Blabla und allem möglichen Aufmachung. Ich bin heute noch der Meinung, dass man einen Gottesdienst, wo man da wirklich macht, so wie er denkt ist, dass man den kann anpassen. Ich meine, nie habe ich einen veralteten Gottesdienst gehalten, obwohl ich im Grossen und Ganzen die Form übernommen habe. Aber man muss dem, der da ist, Leben geben. Nicht zum Beispiel die Sonntagspredigt aus dem Internet abladen, zusammentun und danach vorlesen. Ich kann das zum Beispiel auch gar nicht recht begreifen. Ich habe in meinem Leben ganz genau 2 Predigen geschrieben. Sonst mache ich nur einen Abriss. Ich muss aber zuerst das durchdenken und muss mir das zurechtlegen. Und dann muss zum Beispiel eine Predigt. Und da hat Äpfelreste, die haben miteinander das Gleiche, die sind nie mehr wert, wenn sie aufgewärmt sind.
Gut, das Plädoyer für wertvolle Inhalte.
Jawohl. He? Und dann ist natürlich so, heute auch noch, dass man kann sich alles leisten, was einem nicht selber in die Schoss geht. Das kann man kaufen, für das hat man das Geld. Und das, meine ich, sind wir heute in einer Situation, die es noch gar nie gegeben hat. Wir sind heute in einer Generation von Erben, die selber gut verdienen und die sich alles können leisten können. Immer noch klagen, sie verdienen zu wenig, aber wohl bald jeder Schüler ein Handy im Hosensack hat. Für uns nicht denkbar. Wir hatten damals Kilo für 3 Telefone und sind mit dem Telefon alle weiss Gott, wo hingesprungen, gar kein Ausrichten. Wir haben nämlich eins gehabt, bei den Millionen haben sie eins gehabt. Also nur als Beispiel.
Das ist schon ein grosses Thema. Heidi, wenn ich noch auf eine Sache kommen. Ihr seid ja nicht eine regelmässige Kirchgängerin, aber ihr habt vor kurzem eure Mutter verloren und habt da sicher einen Abdankungsgottesdienst gehabt. Wie ist der Verlust von eurer Mutter? Ihr habt sehr engen Kontakt gehabt.
Ja, es ist... Ich glaube, es ist einfach eine ganze Geschichte ist zu Ende gegangen. Wenn jemand stirbt. Und in einer Geschichte hat's in dieser Geschichte mit meiner Mutter hat's ganz enge Beziehungen, ganz viel Unterstützung, ganz viel Liebe gegeben, ganz viel Nähe, die dann aber auch wieder ein bisschen weggegangen ist und auch wieder gekommen ist. Und dann eine Mutter schlussendlich, wo man so, ich sage jetzt gleich ganz fest gern gehabt, wenn das der Schluss ist, ist der Schluss. Auch wenn sie jetzt am Schluss noch krank war, sie war noch da, man konnte noch bei ihnen sein, es ist der Schluss. Was vielleicht gleich speziell ist, ich habe heute am Morgen Mami gesagt, du gell, also da hilfst du mir jetzt ein bisschen, wenn ich zu nervös
also,
bin.
Also in Himmel hoch geht?
Irgendwo hin. Da bist du jetzt schon ein bisschen da. Und das hat sie mich halt dann schon auch gelehrt, früher, wenn es jetzt mit der Kirche zu tun hat, wo mein Vater gestorben ist, das ist auch zum Teil eine traurige Sache. Sie haben wirklich auch dann Teilphase wenig Geld gehabt, der Vater hat mir gefehlt. Und die Mami hat gesagt, du, der ist schon da. Wenn etwas ist, oder wenn auch etwas Schwieriges ist, da wird jemand rum sein, der dir Kraft gibt, können den Weg zu gehen. Mit der Kirche ist so eine Sache. Meine Mutter hat damals einen reformierten Mann geheiratet. Das ist sicher schon mal nicht etwas Richtiges gewesen. Als Kernseri, das ist ja auch ein bisschen katholisch, dann schlussendlich. Und gleich noch wieder zu akzeptieren, doch, das sind auch Wege. Und ich denke, die Mami hat da nicht ein grosses Theater gemacht, sondern das ist dann auch gut rausgekommen. Die Mami hat ganz klar gesagt am Schluss, ich will auf Kerns zurück. Sie sind, haben in Ennetmoos gewohnt, sie hat dann wieder geheiratet, sie hat zurückgewählt. Sie ist auch so ein bisschen Heimat. Und ich merke auch, Kerns hat für mich auch etwas von Heimat, die vielen Jahre, wo ich da war. Dass für mich das jetzt eigentlich auch schön ist, dass sie dort sein kann.
Ich sehe, es sind viele Geschichten in diesem Obwald. Wir müssen gleich wieder mit dem Persönlichen daher kommen. Aber es geht jetzt auf den Schluss zu. Karl Imfeld, ich möchte euch bitten, noch eins von den Gedichten zu lesen.
Ich habe gesagt, es gibt auch Häufen, die immer meinen, dass sie etwas verpassen und überall zu kurz kommen. Dann möchte ich gerne hier einen Gedanken mitgeben. Also für die, die am Apparat Radio mithören, müsste ich jetzt zuerst die Übersetzung geben, Walter ist. Und zwar ein Benz, das ist ein Schaf. Es ist einer zu spät gekommen. Ein Benz, vergessen im Schafberg. Jetzt steht er da allein vor dem Gitter und bäckt. Zu spät. Die anderen sind schon fort in die Metzg.
Merci vielmals. Das war persönlich aus Flüeli Rampf mit dem Karl Imfeld und Heidi Wernli. Merci vielmals, dass ihr da seid.
Das Persönliche ist live aus dem Jugendstilhotel Pax Montana zu Flüeli Rampf gekommen. Gäste wurde Katharina Kilchenmann, Heidi Wernli, Heilpädagogin und Familienfrau, und der Schriftsteller und Volkskundler Karl Imfeld, Technik Björn Müller und Lucrezia Ehrensberger. Heute in einer Woche sind wir mit dieser Radio-Talk-Sendung im Hechtplatztheater in Zürich. Der Gastgeber ist dann Daniel Hitzig und er hat Gabriele Hoffmann-Schmid eingeladen. Sie ist Rechtsanwältin, Buchautorin und Mutter und der Toni Burgener, Direktor der Glückskette. Sie können alle unsere persönlichen Sendungen vom Sonntagmorgen immer auch am Sonntag zu oben in der Wiederholung hören, hier auf Ihre Seite, wenn Ihnen der Termin besser passt, gerade nach den 10 Nachrichten und natürlich auch im Internet, immer dann, wenn Sie das wollen, ihreseis.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.